Es ist Samstag, der 15. Januar.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette mit der Wochenendbeilage. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf das, was von Gesprächswert ist. Was haben wir gelesen? Wofür können wir uns begeistern? Was hat uns erregt? Was stiftet Hoffnung? All dieses und jenes. Und mit wem könnte ich das so zum immer noch recht frischen Jahr besser erörtern als mit einem, was ist er denn? Mit einem großen Literaten, mit einem Kunstfreund, mit dem Mann, der mich zur Berlinale immer an seinen Tisch lässt, um die großen Big Five zu bewundern. Also Maria Furtwängler, Elias Mbarek, Veronika Ferres und Co. Herzlich willkommen, Friedrich Oetker. Jetzt verzieht er das Gesicht.
Oh,
hart, ne? Das ist hart.
Jetzt,
ne?
Mann,
ab jetzt kannst
Montag
du
noch zur
Arbeit.
Das
ist fies, ne? Das ist so richtig gemein, weil du kannst natürlich nichts machen.
Ja.
Kannst nichts machen.
Genau, ich kann nichts machen, als hätte ich dir das als Zettel hingelegt.
Ja. Gut. Die Jubiläumsausgabe der Apothekenumschau ist heute, ich wollte erst sagen, im Laden, aber das ist ja gar nicht, das Ding ist ja kostenlos und sie spielen mit dem eigenen Image. Zum 66. Jubiläum ist die Apothekenumschau jetzt endlich im Look der Bravo und die Apothekenumschau wurde ja immer schon als Rentner-Bravo bezeichnet. Jetzt haben sie gesagt, so jetzt ziehen wir endlich durch und so sieht sie dann auch aus. Vorne mit interessantem Bravo-ähnlichen Cover und was die Apothekenumschau deutlich von der Bravo unterscheidet, ist die Auflage, denn die war immer schon deutlich höher als die der Bravo. Ist ja das auflagenstärkste Magazin Deutschlands, ne?
Nummer zwei,
was ist die ADAC Motorwelt ist vorne?
Ja, genau, du bist gut.
Ah,
also
okay.
Die Apothekenumschau, wir müssen uns ja immer angucken für Filmkampagnen, wer am auflagenstärksten ist.
Ja.
Und Apothekenumschau hat, glaube ich, so 9,3 hatten die.
Ja.
Und ADAC hat über 10 Millionen, ich glaube 13 Millionen.
Ach, das ist ja der Wahnsinn. Ja. Überleg mal. Aber das ist natürlich immer ein wunderbarer Seismograf für gesellschaftliche Veränderungen. Denn wenn die Apothekenumschau das nicht nur auflagenstärkste, sondern vermutlich sogar auch wirklich meistgelesene Magazin Deutschlands ist, dann kannst du die Überalterung der Gesellschaft auch anhand dieser Auflage sehr gut ablesen. Und was bedeutet das für die Zukunft?
Ja, unbedingt. Ich finde vor allen Dingen, also was ich jetzt interessant fand, als ich das gelesen habe, mit der Rentner-Bravo habe ich mich gefragt, ob die das jetzt nur äußerlich vom Cover aufgreifen oder ob die auch die Rubriken da drin aufgreifen. Also ob wir irgendwie so Karl Lauterbach mit Selbstauslöser sehen.
So nackt einfach.
Nackt mit Fliege, noch einmal mit Fliege. Oder ob Dr. Sommer mal wirklich auf Krankheitsthemen eingeht, statt auf irgendwie Sexualthemen. Also man müsste das eigentlich tiefer
Wolfgang Kubicki in der Foto-Love-Story, wie er im Schwalbennest eine klar macht. Ne? Ja. Auf Norderney. Toll. Also super. Ja. Ich werde sie mir holen. Ne? Das ist das nächste Magazin, auf dem ich vorne sein will. Das ist eigentlich der
Nach dem Mobil. Ich habe dich ja auch noch auf dem Zettel für die Chrismon oder sowas.
Du, nachdem ein Taxifahrer in Düsseldorf mich unlängst auf 60 geschätzt hat, altersmäßig, denke ich, ist das jetzt auch an der Zeit, es anzugehen.
Mhm.
Ne? Toll. Naja.
Sowas kann man sich nicht ausdenken.
2022 AE1, das ist nicht der Zweitgeborene von Elon Musk, sondern ein Asteroid, den Wissenschaftler entdeckt haben. Der Spiegel berichtet, ein Asteroid nähert sich der Erde. Zu einem Auftreffen könnte es schon im Juli 2023 kommen. Und das ist eine Meldung, die passt natürlich perfekt in diese Zeit, in der wir uns ja generell ein wenig nach Auslöschung sehnen. Die Vernichtungs-Junkies sagen, jawohl, das ist doch genau das, was wir gebraucht haben. Also jüngst in dem Moment, wo dann Christian Drosten und Karl Lauterbach vor die Menge treten und sagen, also die Pandemie ist beendet, da rumst es aber auch richtig. Und es ist angekündigt, das Auftreffen, sollte es denn soweit sein, am 4. Juli 2023. Und Filmfans wissen, das ist der Independence Day und wir haben alle gerade Don't Look Up gesehen und erwarten jetzt Großes von diesem Asteroiden.
Aber fandst du den gut?
Ich habe ja keine Ahnung von Filmen. Ich fand den, also Menschen, die klüger waren als ich, haben ihn als einen ausufernden Saturday Night Live Sketch beschrieben und ich glaube, damit ist der Film ziemlich gut umrissen.
Ja, würde ich auch sagen. Also ich fand es ein bisschen mit dem Holzhammer sozusagen eingebläut, dass es nicht um einen Asteroideneinschlag geht, sondern insgesamt, dass die Natur gerade kippt und wir vielleicht mal was gegen den Klimawandel tun sollten.
Ja.
Das war so ein bisschen sehr ausbuchstabiert. Ich finde sowieso, man kriegt nie wieder so einen Film so gut hin mit Kometen oder Asteroideneinschlag wie Armageddon.
Ja.
Weil das ist bis zum heutigen Tag der Film mit der beklopptesten Prämisse, die es jemals gibt. Ich sag's dir einmal und mal gucken, ob es dir auffällt.
Ja.
Was macht mehr Sinn? Dass man Astronauten Bohren beibringt oder einer Bohrcrew ein Raumschiff zu fliegen.
Guter also, Punkt.
Ja, ich muss wirklich, guter Punkt. Ich muss wirklich sagen, also dass sie damit davongekommen sind, das finde ich schon sensationell.
Ja, wenn man sich das Spätwerk von Bruce Willis ansieht, indes muss man sagen, ist Armageddon noch definitiv einer der intelligenteren Filme.
Ja.
Aber das stimmt, da hast du natürlich recht. Es war ja zu der Zeit, gab es ja noch einen zweiten Deep Impact, der
ja.
Film. Der kam ja gleichzeitig raus. Es gibt ja oft zwei Filme, die dasselbe Thema haben. Das gab es ja auch bei White House Down und Olympus Has Fallen.
Genau.
Da war gleichzeitig
Dante's
auch
Peak
das.
Und Volcano.
Stimmt, das, genau,
ja,
genau. Ja, ich mochte ja bei Deep Impact eigentlich ganz gern, weil er sehr gut die zwischenmenschlichen Schicksale vor der bevorstehenden Auslöschung nochmal gut erörtert hatte. Ich mochte den eigentlich ganz gern. Als dann am Ende des Films Tia Leoni zurück in die Arme ihres Vaters Maximilian Schell sich flüchtete und sie diese auseinanderdriftende Vater-Tochter-Beziehung schlussendlich angesichts der drohenden Katastrophe gekittet haben. Ich weiß, ich hatte damals feuchte Augen. Ich weiß nicht, was das was da für innere Konflikte in mir brodeln, aber...
Nee, ist gut, klar. Das ist auch eine gute Leinwand, um da drauf zu malen, diese Asteroideneinschläge, weil es natürlich sofortiger Tod allen Lebens ist. Melancholia hat das ja auch bespielt, der Lars von Trier-Film.
Stimmt, genau, ja.
Nein, es wird immer wieder gerne als Motiv gewählt, das muss man schon sagen. Ich finde, bei der Asteroidenskala finde ich das so lustig, dass das einmal die Turiner Skala und einmal die Palermo Skala ist.
Ja.
Und jetzt, Achtung, Feuilletonwitz, ich kenne nur die Mailänder Skala.
Oh, toll, jetzt hast du sie alle.
Oder?
Ja, die waren,
oder?
Ja, also nachdem ich jetzt gerade zu lange von diesen beiden Katastrophenfilmen geschwärmt habe, da war das Feuilleton schon fast raus. Nils Minkmar hat schon die Tür wütend geknallt und jetzt in dem Moment, jetzt siehst du, wie er nochmal auf dem Absatz kehrt, der rahmengenähten Schuhe auf dem Absatz kehrt machen und sagt, oha, ich setze mich wieder hin. In den wahrscheinlich, also wie Menschen wie ich uns Feuilletonisten vorstellen, in den Chesterfield-Sessel.
Ja.
Aber wie wir es natürlich besser wissen, Leute wie Gorkow natürlich in so einem angeranzten Tonnet in der Küche. Aber so ist es halt einfach. Wir müssen vielleicht nochmal ganz kurz, um das noch aufzulösen, bevor die Leute sagen, hey, ich dachte in der Wochenendbeilage geht es immer etwas leichter zu. Also es besteht wirklich überhaupt gar keine Gefahr. Denn dieser Asteroid hat zum einen nur einen Durchmesser, wenn ich mich nicht irre, von 70 Metern. Das ist nicht so viel. Also selbst wenn er einschlüge, was er nicht wird, dann würde er nicht derartige Verheerungen anrichten. Er würde vermutlich auf einem Gebiet der Erde einschlagen, das auch unbewohnt ist. Meistens ist es ja irgendwo in Kasachstan. Ist ja eigentlich immer irgendwo in Kasachstan.
Sächsische Schweiz.
Sächsische Schweiz. Und es besteht auch eine gute Chance, würde er überhaupt uns treffen wollen, dann würde er in der Atmosphäre verglühen und auseinanderbrechen. Kann auch passieren. Also eigentlich alles, was an Elektroschrott von den chinesischen Satelliten runterkommt, ist jeden Tag gefährlicher als dieser Asteroid, der aber sowieso wahrscheinlich uns verfehlen wird, ziemlich genau um die Distanz Erde-Mond. Also es ist, es tut mir leid, wir werden höchstwahrscheinlich doch wieder darauf angewiesen sein, uns selber zu zerlegen. Ich blicke auf Frankreich, auf die Atomkraftwerke. Also es besteht immer noch eine gute Chance, dass im Juli 2023 was passiert. Aber es kommt dann nicht von oben nach unten, sondern es geht dann einfach klassisch hoch. Und das ist doch auch schön.
Die unbequeme Meinung.
Und wir bleiben nochmal in diesem Bereich. Jetzt wird das Feuilleton dann doch wieder kehrt machen. Katastrophenfilmer Roland Emmerich hat weniger Lust aufs Zerstören. Das berichtet der Stern. Es ist ja so, dass ein Film von Roland Emmerich in die Kinos kommen wird. Moonfall heißt er. Da kommt der Mond von seinem Kurs ab und droht auf die Erde zu semmeln. Das hat ja schon fast so ein bisschen Jules Verne-Charakter irgendwie.
Ja.
Das sind ja Erzählungen, die sind ja wirklich wie aus dem späten 19. Jahrhundert eigentlich.
Dem gehen auch langsam die Himmelskörper aus, die auf die Erde regnen können. Jetzt ist der Mond
aber
dran.
Wirklich, ne?
Aber ich muss hier sagen, also er hat ja 2012 gemacht, den Film. Der war schon in Bezug auf die Klimakrise. Das hat er schon gut vorweggenommen. Und dann Day After Tomorrow, die sich beide dem gewidmet haben. Was ich toll finde bei Roland Emmerich ist, der war auf der gleichen Filmhochschule wie ich in München.
Ja.
Und war bei uns eine absolute Kultfigur.
Ja.
Weil der Kerl hat es fertiggebracht. Ich glaube, er hat nicht zu Ende studiert. Aber er hat es fertiggebracht, dass er einen Abschlussfilm gemacht hat. Die durchschnittlichen Abschlussfilme damals waren so Arthouse-Filme, schwarz-weiß.
Ja.
Jemand guckt gedankenschwanger aus dem Fenster. Irgendwie Zwölftonmusik, ukrainische Untertitel und sowas alles.
Also wie die Instagram-Stories von Heiko Maas quasi.
Ganz genau so.
Ja.
Und, aber mit längerem Jackett. Aber was er gemacht hat, ist, er hat einfach einen Sci-Fi-Film gemacht. Ich glaube, der hieß das Archinoa-Prinzip für eine Million Mark.
Ist das nicht Wahnsinn?
Also das war der Abschlussfilm. Das finde ich schon sehr lässig. Also der ist bei uns eine Kultfigur, der Roland Emmerich.
Er ist ja mittlerweile dann, glaube ich, einfach ein bisschen gelangweilt von sich selbst. Ich glaube, er ist auch ein bisschen gelangweilt vom Zeitgeschehen, dass ihm die Katastrophenszenarien so ein bisschen abnimmt. Ich meine, okay, das Ahrtal ist immer noch nicht The Day After Tomorrow, aber ja. Der Zeitgeist kratzt natürlich so ein bisschen an dem, was da noch an Spektakulärem möglich ist. Und wie du ja richtig sagst, nach 2012 ging ja auch nicht mehr viel. Also ich glaube, er hat in diesem Film, weiß ich nicht, 95% der Weltbevölkerung ausgelöscht. Ein paar sind dann mit der Arche irgendwie, ich glaube 400.000 Menschen hatten da, also viel war es nicht. Mhm. So, und jetzt...
Aber dann hat, dann hat er leisere Töne angeschlagen. Also er hat dann den Film gemacht über William Shakespeare, ja. Anonymous. Ja. Und dann hat er einen Film gemacht, Stonewall, über die Schwulenbewegung in den USA. Ja. Also das waren mutige Filme. Das ist schon der, ich finde den, also ist eine Person, die ich bewundere, muss ich sagen. Wir reden ja oft über Leute in USA, Deutsche, die in den USA, die es vermeintlich geschafft haben.
Ja.
Aber der ist nur wirklich ein 800-Pfund-Gorilla, wie man sagt in den USA.
Ja, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, wie viele ausländische respektive deutsche Regisseure schon nach Hollywood gekommen sind und dann in der Regel ein großes Budget für einen Film hatten. Und meistens war es das ja schon wieder. Ne? Egal, ob jetzt Oliver Hirschpiegel beispielsweise ist ja so einer. Ich weiß gar nicht, wer da noch alles irgendwie...
Ja, also den Hirschpiegel hat ja auch gute Filme gemacht. Wolfgang Petersen war ein bisschen mit Maritimbezug, mit Poseidon und Troy und Der perfekte Sturm, aber der hat auch sowas wie Outbreak gemacht, das wird oft vergessen, und In the Line of Fire. Also wir haben ja schon super Leute da drüben.
Ja, das stimmt. Das muss man sagen. Outbreak, das Thema, das wird ja heute keinen mehr interessieren. Nee, also ne? Selbst auserzählt, würde ich mal sagen.
Ich spüre da nichts.
Aber das Interessante ist doch, um nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen, das ist ja auch ein bisschen das Problem, also so Katastrophenfilme beispielsweise ziehen ja ihren Grusel ja auch aus dem, dass sie etwas erzählen, was irgendwann in ferner Zukunft mal so sein könnte, uns aber glücklicherweise nicht erreicht, weswegen ja Horrorfilme auch so beliebt sind. Jetzt ist der, wie man so schön im Englischen sagt, ein bisschen too close to home, fast sogar im eigentlichen Sinne, weshalb Katastrophenfilme vermutlich, wenn sie denn wirklich nochmal auf die Leinwand kämen, im Sinne von The Day After Tomorrow, wahrscheinlich auch nicht mehr so viele Leute ziehen, weil sie sagen, das sehe ich jeden Tag schon in der Tagesschau, das brauche ich nicht nochmal. Ich meine, es gibt ja auch nicht mehr so wahnsinnig viele Menschen, die einen Corona-Film würden sehen wollen jetzt oder ein Corona-Tagebuch lesen.
Ich habe nur irgendwann gesehen, dass die Abrufzahlen für Contagion im letzten Jahr wahnsinnig gut waren. Also wenn man sich den anguckt, den Steven Soderbergh-Film, wird einem ja ganz anders, weil das sind ja seherische Fähigkeiten, die er da an den Tag gelegt hat.
Ja.
Und dann gab es mal zwischendurch eine Eskapismusphase, wo die Leute dann eher leichtgängige Kost wollten. Ich bin mal gespannt, was die Trends der Zukunft sind.
Das hängt wahrscheinlich auch ein bisschen davon ab, wie das jetzt mit der Pandemie so läuft. Christian Drosten hat ja jetzt schon mal anklingen lassen, und dann ist das Thema Corona für heute auch durch, dass wir jetzt wohl schon die ersten Anzeichen für eine endemische Lage haben werden. Was wir ja, genau.
Unterm Radar.
August führt in die Abgründe einer narzisstischen Wohlfühlgeneration, das schreibt der Tagesspiegel. Peter Richter folgt in seinem Roman einem neureichen deutschen Paar in ihrer New Yorker Enklave, wo New Age-Gurus, Psychedelika und eine tiefe Sinnkrise auf sie warten. Dieser Artikel ist vom Juni 2021. Ich war entsetzt, als ich in meinem präferierten Buchladen war, dieser Tage, Cohn Dobernick in Hamburg, liebe Grüße an dieser Stelle, da lag der Peter Richter, also in dem Falle das Buch, nicht er selbst, hätte wäre aber auch mal schön gewesen, aus dort, wo in der Regel sagen wir, eher so die Neuerscheinungen oder die besonders guten Bücher liegen. Und ich dachte, ach guck mal, Mensch, ein neues Buch von Peter Richter, und stellte dann fest, halt, das Buch ist ja schon seit einem halben Jahr auf dem Markt, und ich bin natürlich absolut entsetzt über den deutschen Kulturbetrieb, dass ein neues Buch von Peter Richter so wenig besprochen worden ist. Oder ich habe zu der Zeit etwas völlig anderes gemacht und es ist einfach an mir vorbeigegangen, weil ich ein Tölpel bin. Das mag ich aber noch nicht glauben. Ja. Hast du von diesem Buch Notiz genommen, und bin ich wieder mal der Letzte gewesen?
Ich habe von dem Buch Notiz genommen, wie vermutlich gerade die südafrikanische das südafrikanische Militär von dir aus der Luft.
Das wird sie kommen.
Oder wenn der Land fliegt. Ja, ich habe von dem Buch Notiz genommen, weil ich den Richter gut fand. Der hatte ja früher so eine Kolumne im Monopol. Die Richterskala hieß das, glaube ich. Das war sehr kurzweilig. Ja. Ich habe davon Notiz genommen. Ich habe es nicht gelesen. Ich glaube, so der größere Tenor ist Wohlstandsverwahrlosung in USA von einem deutschen Exilantenpaar, oder?
Genau, genau so ist es. Und ich bin noch nicht weit, ne? Ich bin jetzt erst bei Seite 60. Aber es ist natürlich für Leute schöner Sprache natürlich schon mal ganz fantastisch. Und diese vier gelangweilten, von sich selbst gelangweilten Menschen, die natürlich auch in dem, wie ihre Leben sich so ausgerichtet haben, sich dann an diesem und in diesem Pool im August in den Hamptons treffen. Mhm. Das hat natürlich auch etwas von klassischen Filmen, wie halt eben der Swimmingpool, der legendäre französische Film. Also man kommt sehr schnell in diese Stimmung. Dann hat er manchmal auch fast ein bisschen was von Zoff in Beverly Hills, dem legendären Film mit Nick Nolte.
Das habe ich jetzt nicht kommen sehen.
Ja, das ist so, ja, wenn es darum geht, dass man auch so Wohlstandsverwahrlosung und so Zifferlein da irgendwie wegtherapiert will und so. Also das ist schon, das macht schon großen Spaß. Also mir macht das große Freude. Möglicherweise bin ich auch gerade einfach in der Stimmung, ein solches Buch zu lesen. Aber hier, also in dem Text im Tagesspiegel steht zum Beispiel, der Pool, um den sich alle gelangweilt räkeln, fungiert derweil wie ein, jetzt kommt, also dieses Wort, ich kann nichts dafür, wie ein Brennglas. Ein Wort, das wir wirklich eigentlich nicht mehr, aber gut. Das Wasser heizt sich mit jedem Tag mehr auf, wie auch die Stimmung zwischen den Pärchen. Sie werden zu Ameisen auf dem sengenden Beton, die der Auto mit sadistischer Freude vor sich herjagt. Sie sind in ihren modular zusammengeklaubten Lebensentwürfen bloß traurige jugendlichen Darsteller mit den ersten Anzeichen ergrauter Haare wie heroisch im Rockkonzert des Lebens gerissene Saiten einer Gitarre.
Ja, also bitte. Mein lieber Scholli, ist gekauft.
Toll.
Hier, ich mach mal gerade parallel Amazon auf.
Ja.
Super.
Ja. Und an dieser Stelle sei noch erwähnt, Ronja von Rönne wird am Sonntag, am morgigen Sonntag, 30 Jahre alt und mit ihrem Buch Ende in Sicht werden wir uns dann in den nächsten Tagen beschäftigen. Ist ja auch eine sehr spannende Frau, eine sehr sympathische, sehr spannende Frau. Und dieses Buch, in dem sich zwei Frauen während eines mehr oder weniger gescheiterten Selbstmordversuchs begegnen, verspricht auch sehr spannend zu sein. Da sollte man sich auch nochmal mit befassen. Und du liest jetzt den Peter Richter, ne? Ja. Endlich kann ich auch mal sagen, Fidi, jetzt liest doch mal. Normalerweise ist es ja immer umgekehrt.
Doch, mache ich doch.
Ja, bitte.
Das Kleingedruckte.
The Spectator schreibt The Art of the Non-Apology und die Autorin Elizabeth East befasst sich da jetzt in erster Linie natürlich mit dem jetzt schon legendären Bozo, beziehungsweise Boris Johnson und seiner Art, sich zu entschuldigen für das Geschehen im Mai 2020 während des Lockdowns, die Gartenparty in der Downing Street Number 10. Und es gibt offensichtlich mehrere Schritte, die also eine Non-Apology oder eine Non-Pology, wie man auch gerne sagt, umfassen.
Oder If-Pology.
Oder If-Pology, ja. Genau. Also, das ist
schon,
hast
du
gelesen, den Text?
Ja, natürlich. Ja. Also, ich muss sagen, ich habe wirklich eine Schwäche. Und das ist, ich bin leider Boris Johnson vollkommen verfallen.
Ja.
Das ist, ich habe ja auch ein bisschen länger in England gewohnt und ich bin ein durchaus simples Gemüt. Und der Mann drückt schon meine Knöpfe, muss ich leider sagen.
Ja.
Er ist ein schamloser Populist und er schadet seinem Land gerade zunehmend.
Ja.
Aber er ist natürlich ein großer Verführer. Er ist so ein bisschen der Donald Trump für Abiturienten.
Ja.
Und ich fall total auf seinen Wit, also seinen Geist, auf dieses Etonian, Oxford, Schmäh, falle ich komplett rein. Also man muss sich was ich total lustig finde, ist, was ich letztens über ihn gelesen habe. Es gab ja 2016 oder 2015 war die Böhmermann-Affäre mit dem Schmähgedicht über Erdogan.
Ja.
Da hat der Spectator damals, die Zeitschrift hat damals einen Wettbewerb ins Leben gerufen für das beste Schmähgedicht über Erdogan. Und das hat Boris Johnson gewonnen.
Ach, wirklich?
Das muss man sich vorstellen, mit einem Limerick. Das kann man googeln, das ist unglaublich lustig. Und das hat er gewonnen. Der wusste ja nicht, dass er irgendwie 2 Jahre danach Außenminister ist und 4 Jahre danach ist dann Premierminister. Aber das finde ich zum Beispiel herrlich, dass er da überhaupt teilnimmt.
Ja.
Und was auch interessant ist, ist, sein Ururgroßvater war Türke, hieß, ich weiß nicht, Ali Kemal oder sowas, wurde entlassen. Der Großvater musste nach London flüchten und hat sich selbst den Namen Wilfred Johnson gegeben. Das ist ein rein erfundener Name.
Ach, das ist ja lustig.
Ja, ne?
Aber der hat ja sowieso eine interessante Herkunft, denn Boris Johnson war ja andererseits die Ur-Urgroßmutter, kommt ja aus dem Schwabenländle. Also auch eine interessante. Ist im Grunde genommen waren die Özdemirs, waren im Grunde genommen die Vorfahren von Boris Johnson.
Ja, ja.
Und, ja.
Also die würden heute staunen, ne? Also was da so am Ende rausgekommen ist. Der Kerl sieht ja aus, als würde er sich sich im Windkanal anziehen.
Ja,
also das ist ja schon, ein besonderer Typ.
Also Boris Johnson steht ja für eine ganze Kaste von, sagen wir mal, geistreichen Soziopathen. Und deshalb nehmen sie Leute wie dich, und ich bin ja auch eigentlich auch so, ich habe eine ähnliche Begeisterung für ihn, weil er natürlich bei aller, soziale Abgewandtheit natürlich immer irgendwie rhetorisch extrem stark ist, aber das kommt vermutlich genau dabei raus, wenn du eine ganze Generation von jungen Menschen in Elite-Internate schickst. Sie sind rhetorisch extrem stark, sie begreifen auch Humor als eine Art Leistungssport, also wer zuerst zieht, hat gewonnen, aber sie verkümmern natürlich sozial, das spielt aber keine Rolle, wenn man auf die Art und Weise natürlich es bis nach ganz oben schafft, aber du hast natürlich niemals ein Herz für die Arbeiterklasse, geschweige denn darunter. Aber es spielt auch keine Rolle, zumindest für die.
Ich glaube, du hast den Nagel vollkommen auf den Kopf getroffen, leider. Ja, aber es ist, ich muss da raus. Also ich muss Bojo Cold Turkey.
Ja.
Boah, jetzt, er ist zu lustig.
Ja, es ist ja für Menschen wie uns, ist das natürlich super. Es ist amüsant. Wir zitieren ihn gerne, wir posten ihn gerne, wir zeigen ihn gerne, wie er jetzt gerade auf der Tanzfläche hin und her springt und die Frau mit dem Laserschwert. Das ist natürlich super. Nur die Leute, die unter dieser Politik zu leiden haben, die finden das natürlich nicht komisch. Aber die hören ja glücklicherweise auch nicht diesen Podcast.
Mit einer Bierdose in der Hand von hinten eine Frau mit einem Lichtschwert anbuffen. Ich meine, das kennen wir sonst nur von Karneval.
Ja.
Also das ist das unter Hunderten von Augenpaaren. Herrlich.
Sowas ich möchte an dieser Stelle noch einmal Wolfgang Kubicki grüßen. Also sollte er doch nochmal Bundeskanzler werden, erwarte ich ähnliche Taten. nochmal zu dieser The Art of Non-Apology zurückkommen. Also es ist schon, also du sagtest einerseits genau, es gibt so mehrere Stufen, also die sogenannte If-Pology, also eher so dieses I'm sorry if I made you feel that way. Das ist ja schon mal, das ist ja der Klassiker, wenn man sagt, naja, eigentlich gibt's nichts zu entschuldigen, aber dass du dich so fühlst. Mhm. Also eigentlich ist dann natürlich die Person, das Gegenüber ist eigentlich schuld, weil das Gegenüber empfindet es als etwas Entschuldigungswürdiges. Dann auch sehr schön, be unclear what you are apologizing for. Das ist auch nicht so schlecht, denn da ist dann irgendwann, du versuchst so ein bisschen das Ganze so zu diffundieren und am Ende wird gar nicht mehr klar, wofür wird sich eigentlich entschuldigt, denn Boris Johnson hat es ja auch sinngemäß gesagt, naja, ich entschuldige mich dafür, nicht genauer geprüft zu haben, ob das, woran ich da teilnehme, jetzt eigentlich ein Work-Event ist oder eine Party. Und es geht dann noch weiter. If I have a fault, it is that I'm too nice. Das ist die nächste Stufe, dass man sagt, ja, mein großes Problem ist halt einfach, ich bin einfach zu freundlich. Also eigentlich wurde er dahin gelockt, weil er so freundlich ist und hat dann aber auch, weil er einfach zu nett ist und niemand vor den Kopf stoßen wollte,
die Gelegenheit verpasst. Kann man ja nicht abschlagen. Kann man ja niemanden abschlagen.
So, ja. Genau. Und dann kommt noch auch ein sehr schöner Klassiker, Mistakes were made, also man fällt dann ins Passive.
Ja.
So sagen, ja, da sind Fehler gemacht worden, also auch möglichst unpersönlich das Ganze.
Ganz furchtbar.
Das kennt man im Deutschen dann aus dem Bereich, wir alle haben das Virus unterschätzt, also dass man dann auch sehr schnell gerne auch vom Ich ins Wir wechselt, damit man auch da die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt. Also das ist schon alles ganz clever und dann werden viele dieser Phrasen benutzt, bis am Ende gar nicht mehr klar ist, wofür soll der Mann denn bitte zurücktreten? Im Gegenteil, wir müssen uns entschuldigen.
Wusstest du übrigens, dass man nicht sagen kann, also ich hatte früher mal einen Deutschlehrer, der hat gesagt, man kann nicht sagen, ich entschuldige mich,
ja,
weil man kann sich nicht selbst entschuldigen. Ja. Man kann nur um Verzeihung bitten.
Ja, um Gottes Willen. Fidi,
alter Hut für dich, also mich hat das damals völlig, völlig unvorbereitet getroffen. Also ich hatte mich jahrelang entschuldigt.
Nein, also da hast du wirklich so ein paar Semester Twitter-Knigge verpasst.
Ach
also,
so. Ja, ich bin ja, nicht auf Twitter.
Sei froh. Um Gottes Willen, wenn du da einen Fehler begehst und dann schreibst du, ich entschuldige mich dafür, dass, dann geht es erstmal richtig. Man kann nur um Entschuldigung bitten. Ach, dann hast du den nächsten großen Formfehler begangen und dann geht es erstmal richtig los. Also sollte Julian Reichelt.
Klingt super, dieses Twitter. Also ich gehe da, glaube ich, hin. Das ist, hab da Bock drauf.
Perfekte Überleitung hierzu.
Werbung.
Mein heutiger Werbepartner ist Clark. Ich verbringe viel zu viel Zeit am Telefon, am Handy. Und wenn ich auf meine Anzeige, was die Bildschirmzeit angeht, starre, dann starre ich entsetzt so lange darauf, dass die Bildschirmzeit noch länger wird. Was nutze ich denn eigentlich? Also bei mir so in erster Linie sind es dann doch wirklich Nachrichtenseiten. Ich daddel gar nicht auf dem Handy, aber ich bin natürlich dann auch recht viel zum Beispiel auf den Musikseiten, aber meistens informiere ich mich oder ich werde informiert und bin sehr viel in den Messenger-Diensten, wo mir dann Freunde und Bekannte schreiben, was ich alles wieder verpasst habe, was ich alles noch machen muss und was ich alles wieder nicht auf die Reihe gekriegt habe. Und da kommt Clark ins Spiel, denn Clark organisiert mein Leben ein kleines bisschen besser. Mit Clark hast du nämlich alle deine Versicherungen im Blick und musst nicht ständig in verschiedenen Apps nachschauen, wann die nächste Kündigungsfrist ist, ob dein Schaden übernommen wird oder an wen du dich wenden kannst. Und hätte ich mal Clark benutzt, dann hätte ich nicht vor 2 Wochen Flatterband an meinem Auto gehabt. Mehr sage ich dazu nicht. Mit deiner Unterschrift bei der Anmeldung wird Clark dein neuer Versicherungsmakler. So können sie deine Interessen gegenüber den Versicherungsgesellschaften vertreten und dir einen digitalen Service mit allen Vorteilen anbieten. Das Maklermandat greift für alle deine Versicherungen, die du in der Clark-App angibst und hochlädst. Du kannst natürlich jederzeit und kostenfrei deine Vollmacht zum Maklermandat widerrufen. Vergiss also das mühselige Suche nach deinen Policen und manage deine Versicherung digital on the go 24/7. Ach Gott, ja, das wäre so schön. Das muss man machen. Das ist fantastisch. Das könnte mein Leben so deutlich erleichtern. Hol dir ein Upgrade mit Clark. Also Clark spendiert allen HörerInnen einen Shopping-Gutschein von bis zu 30 Euro. Einfach die Clark-App runterladen oder direkt auf die Website gehen. Clark.de. Bei der Registrierung den Gutscheincode FILTERKAFFEE54. Alles groß geschrieben. Ja, Filterkaffee 54, ihr ladet eine bestehende Versicherung hoch, dann sichert ihr euch einen 15 € Shopping-Gutschein für Brands wie Adidas, Amazon, DAZN und bei 2 Versicherungen, da sind es sogar ganze 30 €. Also probiert die Clark-App doch selbst einmal aus. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der heutigen Folge.
Das hat mich überrascht.
The British Psychological Society Research Digest, jetzt wird's immer spannender, schreibt, people behave more sadistically when they are bored. Und das bringt uns natürlich auch wieder ein bisschen zu der Erkenntnis, die Leute verhalten sich halt einfach oder sie neigen zum Sadismus, wenn ihnen langweilig ist. Also bislang, so schreibt eben dieses Magazin, ist es so, dass Sadismus meistens in Verbindung gebracht wird mit einer dunklen Persönlichkeit, Narzissmus oder psychopathischen Zügen. Aber es hat sich jetzt dann doch herausgestellt, mehr und mehr, dass auch die reine Langeweile zu Sadismus führt. Und zum Beispiel ist es aufgefallen bei Menschen, die Kinder zu beaufsichtigen hatten, meistens wohl auch die eigenen, aber trotzdem, dass sie, weil es einfach langweilig war, sie dazu neigten, sadistische Züge zu zeigen. Ach, also Gott. Die Kinder auf, ich benutze den Begriff grausam jetzt mal, um das ein bisschen zu verstärken, auf grausame Art und Weise verarscht haben und herabgewürdigt haben, einfach weil ihnen langweilig gewesen ist.
Ich kann das mit dem der Bezug Sadismus und Langeweile, dass das eine aus dem anderen entspringen kann ich unterschreiben. Also das einzige Mal in meinem Leben, dass ich sadistisch war oder, ja, Sadismus ist ein großes Wort, aber war auch die Zeit, als mir am langweiligsten war, nämlich bei der Bundeswehr. Also ich weiß noch, wie ich als Gefreiter mit einem anderen Gefreiten eingeteilt wurde, wechselweise zum Bewachen des Telefons oder Bewachen von einem defekten Panzer oder irgendwas. Und da kommt man natürlich auf die blödsten Ideen. Und es war jetzt kein Sadismus gegenüber Schwächeren, aber wir haben uns halt unglaubliche Streiche gespielt.
Ja.
Also auch so Grenzbegehung.
Ja.
Also wir haben, das fing noch an mit irgendwie Zellophanfolie zwischen Kloschüssel und Klobrille zu spannen.
Mhm. Ja.
Ist ein Brüller für alle außer den Benutzer.
Natürlich.
Aber es gipfelte dann darin, wir haben dann irgendwann einen Schlussstrich gezogen, als jemand, wir haben dann auch unsere Stuben abschließen müssen und sowas, als jemand Babypuder vor die Tür ausgebreitet hatte und dann mit dem Föhn durchgeblasen hat. Das musste man machen. Wenn du dann die Tür öffnest, gehst du in einen weißen Raum. Also das war dann auch das Ende. Also dieser Zusammenhang zwischen Sadismus und Langeweile, check.
Ja, ja, aber das würde ja zum Beispiel auch erklären, warum wirklich Twitter in Zeiten der Pandemie auch vom Ton und auch von der Bereitschaft, Leute herabzuwürdigen, auch immer extremer geworden ist, weil natürlich irgendwann der Input von außen, die Ablenkung von sich selbst gefehlt hat und wir schon feststellen, dass, und ich will jetzt mit meiner alltäglichen Twitter-Kritik jetzt auch gar nicht zu sehr ausarten, deswegen bin ich auch gleich durch damit, aber es ist schon interessant zu sehen, dass die Kritik an Sachverhalten, an Vorgängen bei Twitter im Grunde genommen zum Schluss immer konzentriert wird auf das Nennen einer Person. Also es wird dann ein Sachverhalt am Ende immer, wird immer weiter runtergebrochen, bis hinter dem Hashtag ein Name steht. Das siehst du ja zum Beispiel an der Luca-App. Es geht dann nicht mehr lange um die Luca-App, sondern relativ bald um Smudo, den Teilhaber, der das mitfinanziert hat. Ich meine, klar, Djokovic ist ein Fall für sich, aber Themen werden immer runtergebrochen darauf, dass man dann doch sich auf eine Person konzentrieren kann, der man dann nach Möglichkeit möglichst kunstfertig, laut und möglichst eingängig, um es mal so zu sagen, dann doch nochmal was mitgibt. Nochmal zu diesem, es gab dann natürlich auch Experimente bezüglich des Sadismus, da war es dann so, dass an 129 Probanden etwas ausprobiert worden ist. Und zwar kamen sie in so kleine Cubicles, also in so kleine Parzellen, würde ich mal sagen. Und dort wurde ihnen entweder ein 20-minütiger Film über Wasserfälle gezeigt, Klammer auf, das soll dann die Langeweile auslösen, oder ein 20-minütiger Film, eine Dokumentation über die Alpen. Da wird jetzt der ein oder andere sagen, wo ist da der Unterschied, aber sei es drum. Und dann gab es die Möglichkeit, sich von diesem, von beiden Filmen letzten Endes abzulenken, indem man in so Tassen Maden hatte und die hätte man jetzt mit einem Coffee Grinder, also mit einer Kaffeemühle, dann einfach zermahlen können. Das Ganze wurde übrigens nur simuliert, aber das wussten die in dem Moment nicht. Und es ist jetzt nicht so, dass alle jetzt über diese Kaffeemühle und die Maden hergefallen wären, aber es gab tatsächlich 13 Leute, die gesagt haben, top Idee, so Maden zermahlen, das ist eine super Idee. Und von den 13 kamen 12 aus der Videogruppe, in denen sie sich gelangweilt haben.
Und sind jetzt im Dschungel bei dir?
Eine.
Also, habt ihr 12 Kandidaten?
Richtig.
Ja, ja gut. Glaube ich, wir sind da. Ja, dann viel Spaß.
Das gibt's doch gar nicht.
RTL tauscht Kandidatin aus. Dschungelcamp-Teilnehmerin Christine Okpara reiste mit gefälschtem Impfpass. Das berichtet der Spiegel. Die Influencerin Christine Okpara sollte am Dschungelcamp teilnehmen. Doch bei ihrer Ausreise nach Südafrika wurde sie mit einem gefälschten Impfnachweis erwischt. RTL zieht Konsequenzen. Also, es ist zur Stunde, meine Damen und Herren, noch nicht klar, ob sie diesen Impfnachweis selber gefälscht hat. Stell ich mir auch vor, sie hat dann einfach so ein gelbes, so wie so ein Agentenausweis, den man sich selber gemacht hat, so, ich bin geimpft, aber so ohne P, F, nur mit F, ich bin geimpft.
Ja.
Und dann hat die, offensichtlich hat man sie schon am Flughafen, also sie war noch nicht auf südafrikanischem Boden, sondern man hat sie schon in Deutschland schon rausgewunken und hat gesagt, pass mal auf, mitkommen. Also, keine Ahnung, ob sie irgendwie Teil einer Ermittlung war, wo es generell um so Impfpass-Fälscherbanden geht und sie stand dann auf der Liste oder was da nicht gestimmt hat, ob da irgendwas, keine Ahnung. Und jetzt rückt Jasmin Herren nach, also die Witwe von Willi Herren. Und was, sagen wir mal, den Grad an Backstory angeht, da müsste man eigentlich annehmen, dass einer von RTL dieser Christine den falschen Impfpass selber zugesteckt hat, um sie dann doch noch aussortieren zu können, weil Jasmin Herren natürlich die wesentlich spannendere Person ist. Bitte.
Ja.
Ich sehe, dein Gesicht ist eine Leinwand, die noch unbemalt ist.
Das ist wie Zugwechsel in Hamm. Also ich werde es mir anschauen. Also freue mich auf Jasmin Herren.
Die gute Tat des Tages.
Die Zeit schreibt Schweineherztransplantation, ein Herz aus Schwein. Amerikanische Chirurgen haben ihrem Patienten ein Tierorgan implantiert. Der heldenhafte Eingriff war extrem gut vorbereitet. Ein historischer Moment. Noch heißt es abwarten. Ja, vor ein paar Tagen wurde einem Mann Ende 50 ein Schweineherz eingesetzt. Die Person hatte selber weder die Chance auf ein Kunstherz noch auf ein menschliches Transplantat. Und dann hat man sich mit ihm abgestimmt. Natürlich hat man sich mit ihm abgestimmt und ihn gefragt, ob er sich das vorstellen kann. Der Mann, also David Bennett, heißt er, hat nur geantwortet, werde ich grunzen.
Fand ich irgendwie, ist doch gut.
Fand ich irgendwie gut. Hat mir gut gefallen als Antwort.
Kann ich noch Bacon essen?
Ja. Ja, ja, naja, da kommst du natürlich in einen Gewissenskonflikt vermutlich. Ja. Er ist jetzt seit dem 7. Januar erfolgreich operiert. Die OP hat 8 Stunden gedauert und dieser Moment muss ja faszinierend gewesen sein. In dem Moment, wo die Klemmen abgenommen werden und du plötzlich merkst, dieses Herz übernimmt seinen Dienst, nimmt die Arbeit auf und macht das, was es soll, nämlich pumpen.
Ich glaube aber, also mein letzter Stand ist, dass immer noch teilweise das Herz unterstützt wurde und vor allen Dingen, das ist ja nicht das handelsübliche Schweineherz, sondern die haben ja wohl das Genom an 10 Stellen verändert,
ja,
dass das für das Transplantat funktioniert. Und ich finde, das hat eine ganz andere Reichweite oder Tragweite als Thema, nämlich wenn wir demnächst sozusagen irgendwelche Surgical Zoos haben, wo wir Tiere auf unsere Bedürfnisse hinzüchten, irgendwelche Organfarmen etc.
Ja.
Also das finde ich schon sehr interessant. Und meine Frage an dich, welches Tierorgan würdest du dir reservieren lassen?
Naja, also da ich ja dem Affen nicht unähnlich bin, also ganz, in ganz spezieller Ausprägung nochmal, gehe ich natürlich davon aus, dass ich vielleicht sogar hier vor Ort mir schon so ein Pavianherz sichern kann. Ich muss ihn allerdings selber erlegen. Es ist ja ein kleiner Ausriss, hier in Südafrika, wo ich gerade bin, war ich ja mit Jörg Über und Olli Haas, heute hatten wir das erste Mal unseren Arbeitsweg, wo dann übrigens auch einfach mal Giraffen deinen Weg kreuzen. Und ich habe wirklich geguckt wie Sam Neill in Jurassic Park, weil sie ja einen ähnlichen Gang haben wie diese Brontosaurier mit diesem langen Hals und so etwas unglaublich Majestätisches. Und es ist ja wieder mal eine Frage des Erwartungsmanagements im Serengeti-Park Hodenhagen oder Schloss Holte-Stukenbrock. Da erwartest du die Viecher ja. Aber wenn du einfach auf deinem Arbeitsweg eine Giraffe hast, die deinen Weg kreuzt, ist das schon interessant. Interessant. Genauso wie Okapis, Gazellen, aber halt eben auch Paviane. Also die kreuzen die Straße und die sitzen links und rechts in den Büschen im Straßengraben in so einer Fünferrotte. Und das sind ja richtige Wichser, Paviane. Ne? Die machen das ja teilweise auch so, dass einer sich auf die Straße legt, dass du anhältst.
Ich hatte jetzt eine Wendung genommen, deinen Satz, den habe ich nicht kommen sehen.
Ja, ja. Dafür ist dieser Podcast ja bekannt, dass die sich auf die Straße legen, du gehst raus und guckst, was hat er denn? Und dann kommen die anderen und überfallen dich halt. Ne? Also die sind richtig, das sind richtige Motherfucker.
Oh, je.
Das war auch hier, also es wird ja, also du lernst zwei Dinge in Südafrika sofort, Fenster schließen, Türen schließen. Wenn du es nicht machst, Kollegen hatten das, die waren irgendwie 2 Stunden weg, hatten die Türen und Fenster offen, kamen nach Hause, alles weg, alles geräubert, alles an Essen, alles vollgepisst, vollgeschissen. Sind einmal die Paviane durch und haben gesagt, so, jetzt ist aber Ruhe hier, Facebook-Party,
eskaliert. Sieht aus wie Jumanji, that Musical, bei denen da im Wohnzimmer.
Pete Doherty, Hotel Suite 1999. Ja, wirklich spannend. Aber nochmal zurück zum Ausgangsthema. Das ist ja eine wirklich spannende philosophische Frage, die auch in Zukunft sicherlich nochmal erörtert werden muss. Gerade weil ja auch genau da auch menschliche Anteile dann in diesen Züchtungen sind. Wie viel Mensch darf denn in diesem Spendertier stecken? Und wie viel Bewusstsein auch, also wie viel Anteil menschlichen Bewusstseins steckt in diesen Tieren, dass es legitim ist, sie nur dazu zu züchten, um deren Organe zu entnehmen? Also ist ja eine hochinteressante Frage. Also wo verläuft die Linie?
Ich sehe da überhaupt kein Problem. Also jetzt, wir sind ja fit, sowas wie der Ethikrat und so. Also wir sehen das ja gerade auch in der Pandemie.
Ja.
Mit solchen Sachen, Impfpflicht oder so, solche komplexen ethischen Fragestellungen. Also wenn wir das nicht hinkriegen, wer sonst?
Alena Büchs, jetzt kommen Sie. Bitte, jetzt ist sie gefragt. Aber es ist wirklich spannend. Also das, ich meine, es reicht ja schon bei dem reinen Tier allein. Also das Thema Tierhaltung, Massentierhaltung, da werden sicherlich unsere Kinder oder Kindeskinder auch nochmal drauf blicken, auf das, was man aus den Tönnies-Firmen sieht, mit einem Entsetzen. Das werden wir in der Form in den Augen der Nachkommenden noch nie gesehen haben. Sie werden uns ansehen und sagen, was habt ihr da gemacht? Das kann doch nicht sein. Und wenn es natürlich um Tiere als Organspender geht, wird es auch nochmal interessant, aber auch eine Frage, die man sich natürlich nur in unserer Hemisphäre stellt. Geh mal in andere, also ich will jetzt nicht mit dem Thema Luxusproblem anfangen, aber es ist natürlich auch immer ein Zeichen für die Gutstellung unserer Gesellschaft, dass wir uns mit solchen Fragen, dass wir die Zeit und auch die Muße haben, uns damit zu beschäftigen, während in Afghanistan Familien ihre jüngsten Kinder verkaufen, um die ganze Familie am Leben zu erhalten. Also um die Stimmung mal gleich richtig hochzuhalten.
Ja, wollte auch gerade sagen, weil das war aber eine Wagner-Wolte jetzt.
Ich mag sie.
Ganz weit vorne.
Michael Schanze wird heute 75 Jahre und Horst Lichter 60. Was mich am meisten überrascht hat, war, dass es nicht umgekehrt war.
Stimmt. Ja, bei Michael Schanze. Ich habe mal in einer der Würdigungen heute habe ich gelesen, dass der willkürlichste Fakt über Michael Schanze ist, dass er 1976
ja.
mal bei den Windsurf-Weltmeisterschaften, ich glaube auf den Bahamas,
ja.
den 7. Platz belegt hat.
Ach, das ist ja abgefahren.
Jetzt kommst du.
Ach, das ist ja lustig. Ja. Das wusste ich zum Beispiel noch nicht.
Ja.
Michael Schanze, das ist interessant, weil der ja jetzt die letzten Jahre so sein Geld speziell so im Boulevardtheater verdient mhm. hat und das glaube ich auch gerne. Aber jemand, der ja in den 90ern, also 80ern, 90ern, bis in die späten 90ern, nein, wie man so schön sagt, aus dem deutschen Fernsehen ja nicht wegzudenken war und plötzlich irgendwann einfach komplett raus war, aber ja eigentlich immer zu einer, eigentlich mit zu den komplettesten deutschen Entertainment-Fernsehmoderatoren gehört hat.
Super, das war, ist natürlich die Generation, also vielleicht, ich möchte Ihnen nicht Unrecht tun, also zweite Reihe hinter Jauch, Schmidt, Gottschalk, da eben die Reihe mit Fritz Egner, Max Schautzer, Michael Schanze, es war natürlich Allrounder, ne? Und man muss auch sagen, dass diese ganzen Interviews bei Kinderquatsch mit Michael, die waren nicht cringe, um mich mal den Jugendlichen anzubiedern, sondern das war immer alles noch mit geschmacklich okay, würde ich sagen.
Würde ich auch sagen. So, von geschmacklich okay zu geschmacklich, müssen wir mal schauen.
Das hat mich überrascht.
Trotz steigender Corona-Inzidenzen, Berlinale soll mit 2G-Plus-Regel als Präsenzfestival stattfinden. Das berichtet der RBB. Auch wenn die Omikron-Welle zu stark steigenden Inzidenzen führt, die Berlinale-Leitung plant weiterhin, das Festival im Februar in Präsenz stattfinden zu lassen. Es sollen jedoch strenge Regeln gelten. Außerdem steht der Eröffnungsfilm fest. Das ist ja nun mal eine Veranstaltung, die für dich als Filmproduzent ja nun auch nicht gänzlich uninteressant ist, die Berlinale. Und die Frage, wie blickst du darauf? Worauf freust du dich? Bist du sorgenvoll? Hast du eine Ahnung, was uns da erwarten könnte?
Ich kann es mir bisher nur schwerlich vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Also wir haben das ja auch mal gemeinsam erlebt, Micky.
Ja.
Das ist schon vieles mit persönlichem Kontakt und persönlichen Absprachen und feuchtfröhlich ist das alles versehen. Also noch kann ich es mir nicht so richtig vorstellen. Ich weiß auch nicht, ob nicht eine Verschiebung in den Sommer der ganzen Sache etwas besser getan hätte.
Mhm.
Weil wir leben ja inzwischen zwei Leben. Wir leben ja das Leben zwischen Oktober und März.
Genau.
Und März bis rein in den September. Ne?
Exakt.
Also das ist eigentlich komisch. Früher haben das immer nur Norweger gemacht.
Ja.
So, wenn die Nacht dann begann.
Ja, interessant.
Jetzt macht es ganz Europa.
Ja.
Übrigens, da gibt es einen tollen Witz, wenn ich den erzählen darf.
Ja, bitte.
Was sagt der norwegische Kommissar zum Tatverdächtigen? Wo waren Sie in der Nacht zwischen dem 2. Oktober und 3. März? Ich weiß nicht, ob der den Cut schafft, aber er musste raus.
Nein, der ist wirklich sehr gut. Vor allen Dingen ist er kurz und gut. Das ist immer das Schönste. Da kann mein Freund Oliver Polak noch eine Menge von lernen. Ja, aber wie du richtig sagst, also uns wird ja dann so zwischen, naja, April und Oktober wohlwollend betrachtet. Das ist so ein bisschen, im Grunde genommen meldet man das eigene Leben so ein bisschen an wie so ein Cabrio früher, ne?
Oh, schön.
Also unser Leben hat jetzt so ungefähr so eine Länge wie so ein Nummernschild auf dem Cabriolet. Also immer so von April bis Oktober. Da melden wir dann uns an für das Jahr und so ab November kommt unser Ego, unser altes Leben wieder zurück ins Carport. Da kommt wieder die Decke drüber und da heißt es so, wir sehen uns dann im April wieder.
Die Erdbeerkörbchenzeit.
Die Erdbeerkörbchenzeit, wobei man ja dann auch sagen muss, also mühsam ernährt sich das Eichhörnchen und wir wollen natürlich nicht vergessen, dass täglich viele Menschen ja trotzdem sterben. Ist ja nicht so, als würden wir jetzt hier mit einer hohen Infektionsrate, aber null Todesfällen da durchgehen. Also das sei doch schon mal angemerkt. Es ist aber andererseits ja auch so, dass zu dem Zeitpunkt, da wir jetzt reden, im letzten Jahr um diese Zeit ja schon seit 2 Monaten Lockdown war und da kamen so Geschichten wie die Osterruhe und der Brücken-Lockdown und all diese unglaubliche Scheiße ja noch auf uns zu. Das heißt, wir hatten ja ein halbes Jahr einfach kompletten Stillstand und es deutet nicht darauf hin, dass das jetzt noch kommt. Also der Raum, den wir haben, in dem wir zumindest ansatzweise nochmal wieder den Geschmack des alten Lebens haben, der ist ja schon wieder größer geworden.
Ja.
Und die Meldungen, die uns derzeit erreichen, sind ja zunächst einmal hoffnungsstiftend und es gibt erstmal keinen Anlass, die jetzt wieder zu zertrampeln. eben diese Hoffnung.
Ja, ohne Frage. Die Unbeschwertheit ist noch nicht zurück, aber es ist wirklich ein Leben mit der Pandemie. Ist ganz komisch.
Genau, aber das, was du gesagt hast, die Berlinale ist ja eben nicht nur der Eröffnungsfilm, sondern es sind ja sehr viele Tage, an denen sehr viele Filme gezeigt werden, aber vor allen Dingen unglaublich viele Veranstaltungen, auf denen Menschen sich begegnen und Leute, die von den Begegnungen auch abhängig sind. Und wenn das nicht passiert, dann, ich meine, die Berlinale hat natürlich Messecharakter, ist ja klar. Und dort werden, wie man so schön sagt, sehr viele Kontakte gemacht und gepflegt. Und wenn das wegfällt, dann ist die Berlinale natürlich auch nur noch die Hälfte wert für die Leute, die sie eigentlich zu besuchen gedachten.
Wobei ich mich da immer frage, wie viel dann eigentlich Spesenrittertum ist und wie viel wirklich dabei rumkommt. Mhm. Also wir werden ja mal sehen, wenn die Pandemie vorbei ist und wovon ich ausgehe, dass sie vielleicht ja auch schon nächstes Jahr vorbei ist, ich hoffe es mal, wird man ja sehen, wie das aussieht mit Geschäftsanbahnung, Geschäftsabschlüssen, ob Messen wirklich den Stellenwert haben. Ich gönne es allen Messebauern und ich gönne es der Gastro- und Logieindustrie und den Verkehrsbetrieben, aber so Erstkontakttreffen sind, glaube ich, sind ganz gut durchzuführen, digital. Bin sehr gespannt.
Blattgold.
Das bringt uns zunächst einmal in den Bereich der Programmzeitschrift. Und in dieser kann man einen Film finden, der sich befasst mit der Wannsee-Konferenz. Und der Film kommt, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, am 21.
Der Film ist ab dem 20. in der Mediathek erhältlich,
ja.
In der Mediathek des ZDF.
Ja.
Und am 24. ist er um 20.15 Uhr im ZDF-Programm.
Und in diesem Film geht es um die Wannsee-Konferenz und diesen Film hast du produziert und das war ein Projekt, das dich die letzten wie viele Jahre begleitet hat?
Also es hat mich 4 Jahre mindestens begleitet und ich bin sehr froh, dass wir es jetzt zu Ende gestemmt haben und dass es jetzt das Licht der Welt erblickt. Wie du dir vorstellen kannst, ist es kein ganz einfaches Thema gewesen und
ja.
Ich bin einfach dankbar, allen Beteiligten sehr dankbar, dass wir es hinbekommen haben.
Und bei der Produktion dieses Films. Was waren, weil wenn wir uns privat unterhalten, dann konnte man schon erkennen, dass das ein, na, selbstverständlich ist es ein Thema, das einen emotional mitnimmt. Aber in welchen Momenten hattest du nochmal Erkenntnisse gewonnen, wo du sagtest, ich war mir über die gesamte Tragweite dessen, was da geschehen ist. Also ich will da nichts vorwegnehmen, deswegen lasse ich es lieber dich erzählen.
Nein, alles gut. Wenn ich etwas ausholen darf, ich weiß ja, in welche Richtung du
bitte.
Gehst.
Bitte, ja.
Es ist, also die Wannsee-Konferenz war ein Treffen am 20. Januar 1942, in dem sozusagen die zweite Ebene bis hin zur dritten Ebene des NS-Apparates Verabredungen getroffen haben, inwieweit der Mord an den Juden zu organisieren ist. Man wollte 11 Millionen Juden umbringen und es ging um die Endlösung der Judenfrage, wie es im Protokoll hieß. Eingeladen war damals zum Frühstück mit anschließender Besprechung. Das klingt natürlich heute wie Hohn, wenn man das liest. Und es ging um einen rein organisatorischen Akt. Und um auf deine Frage zurückzukommen, was mich daran so bewegt hat, auch im Nachhinein, ist die Sprache, die gepflegt wurde. Also es gibt zwar kein Wortprotokoll dieser Sitzung, aber ein Ergebnisprotokoll und die entmenschlichende Sprache, also das von Transportieren, Deportieren, von Verbringen, von Sonderbehandeln, die Sprache ist aber niemals von Töten, niemals von Menschen, sondern es ist völlig entmenschlichend. Und ich glaube, dass man dieses dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte immer mal wieder nacherzählen muss, auch als Täterfilm mal. Mhm. Weil wenn sich irgendwo Jana aus Kassel hinstellt und sich mit Sophie Scholl vergleicht, dann ist die Geschichtsvergessenheit vermutlich grassiert mehr, als wir es uns vorstellen können.
Es ist, was die Sprache angeht, es ist etwas, das hatte mir auch Anna Dushime mal erzählt, als sie über den Krieg in Ruanda gesprochen hatte, als sie nämlich auch davon sprach, dass erstmal die Sprache so erodierte, bevor dann das Geschehen und die Taten losgingen. Und insofern ist es natürlich ein sehr wichtiger Hinweis und spannender, wichtiger Film, gerade jetzt auch zu einer Zeit, in der halt eben, du sagtest zwar, es sind nur 80 Jahre, aber es sind halt eben auch 80 Jahre, was bedeutet, dass die Zeitzeugen und Zeuginnen halt immer mehr aus dem Leben verschwinden, aus unser aller Leben und natürlich insofern nicht mehr in der Lage sind, direkt davon zu berichten. Umso wichtiger, dass es diesen Film gibt.
Ja, das ist, du sprichst es genau an. Ich hatte noch Großeltern zu Hause sitzen. Du hast ja die Gnade, auch noch eine fast, also ich glaube, 96-jährige Oma zu haben. Die erinnern uns daran, aber das gibt es in vielen anderen Familien inzwischen nicht mehr. Und deswegen müssen wir das weitererzählen.
Wie schön, dass wir noch die Gelegenheit hatten, über diesen Film zu sprechen und dass wir noch die Gelegenheit hatten, überhaupt zu sprechen, was bei dem Internet hier in Südafrika, was jetzt also von Sekunde zu Sekunde schlechter wird, eine immer größer werdende Herausforderung bedeutet. Deshalb, Fidi, ich bedanke mich ganz herzlich. Das hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht.
Ich danke.
Und ich würde mich sehr freuen, wenn du uns zeitnah wieder besuchen würdest.
Aber gern. Mach's gut. Grüße nach Südafrika.
Ja, richtig aus. Und nochmal die Wannsee-Konferenz am 24. im ZDF und vorher schon in der Mediathek.
Danke.
Fidi, dankeschön. Bis denn.
Mach's gut.
Ciao.
Tschüss.
Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags, überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.
Buh, Stefanie Giesinger hier. Mit mir habt ihr nicht gerechnet, oder? Ich bin nur kurz hier, um euch über meinen Podcast zu erzählen, G-Spot. Bei dem spreche ich über alle möglichen Themen, wie zum Beispiel Sex, Feminismus, Beziehungen und auch vergangene Beziehungen. In der aktuellen Folge spreche ich mit meinem Ex-Partner Markus Butler über alles, was wir so erlebt haben, was wir vielleicht sogar bereuen, wie wir uns jetzt fühlen, wie wir Liebe sehen und was wir uns für die Zukunft wünschen. Also, falls ihr Lust habt, reinzuhören, würde ich mich sehr freuen. Bis dann!